Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat.
Waffen liefern ja, militärisch eingreifen nein. Der Kurs der NATO-Länder ist weiter klar beim Krieg in der Ukraine. Das gilt auch für Deutschland. Kanzler Scholz hat das gestern Abend noch mal klargestellt im Interview im ZDF.
Dass NATO-Staaten sich militärisch in dieser Auseinandersetzung beteiligen, das würde eine dramatische Eskalation dieser schwierigen Lage in der Ukraine mit sich bringen. Das würde große Gefahren mit sich bringen und deshalb wäre es keine verantwortliche Politik, das jetzt zu machen.
Es soll keine direkte Konfrontation geben zwischen NATO und Russland. Das wollen die Bündnispartner auf jeden Fall vermeiden. Währenddessen gehen die Kämpfe in der Ukraine weiter. Anna ist Deutschlehrerin, seit Tagen auf der Flucht aus Kiew. Die Stadt ist auch heute wieder angegriffen worden und Anna ist froh, dass sie es im Moment bis zur Grenze nach Polen geschafft hat.
Wenn ich mir so vorstelle, was da abgeht, wo die Rakete war, wie man einfach Menschen vernichtet, dann will ich noch mehr und mehr nach Polen. Und weiter nach Deutschland. Ich will mich irgendwie verstecken, weil es einfach zu krass ist. Alles ist schon zu viel, alles ist schon abnormal.
Auch heute unser Blick auf die Lage in der Ukraine im frischen Update-Podcast am Freitag, den 4. März. Und war da eigentlich noch was mit Corona? Ja. Da war was, beziehungsweise da ist was. Ab heute fallen wieder einige Corona-Maßnahmen weg. 3G gilt dann zum Beispiel im Restaurant und die Clubs dürfen auch wieder öffnen. Da gilt dann 2G+. Trotzdem bitte weiter vorsichtig sein, das sagt Karl Lauterbach, Gesundheitsminister.
Wir müssen also wachsam sein und wenn beispielsweise die Fallzahlen wieder steigen sollten oder wenn wir andere Varianten bekommen, muss ein Infektionsschutzgesetz da sein, was eine unmittelbare Antwort ermöglicht.
Welche Regeln jetzt für was gelten? Überblick bei uns. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Es war kurz und man konnte es nicht sehen, aber es war da. Heute Nachmittag die Eröffnung der Paralympics in Peking.
Wir haben die Deutschen hier kurz gesehen und haben ihre Solidaritätsadresse leider nicht im Bild gesehen. Sie hatten wohl kurz die Mützen abgezogen, bevor sie hier ins Stadion gelaufen sind. Hier sehen wir sie ja nochmal, die sie dann wieder aufgesetzt haben. Das als Solidarität zur Ukraine.
Das deutsche Team wollte ein Zeichen setzen im Rahmen dessen, was möglich ist, ohne Ärger zu bekommen oder komplett als Team disqualifiziert zu werden. Das hat mir Marco Meyer erzählt. Er geht in der Disziplin Paraski Nordisch an den Start. Und er selbst war jetzt bei dieser Eröffnungsfeier im Stadion nicht dabei, weil er hat morgen schon seinen ersten Wettkampf und er will da unbedingt fit sein. Marco hat mir deshalb vor der Sendung erzählt, wie er diese Zeremonie im Vogelstadion erlebt hat.
Ja, genau. Ich fand sie eigentlich eine schöne Eröffnungsfeier. Der Einmarsch der Nation fand ich sehr bewegend. Gerade da ich auch gesehen habe, dass sich viele solidarisch gezeigt haben und auch das Peace-Zeichen zum Beispiel gemacht haben, fand ich sehr bewegend und auch schön von der Nation, dass alle so geschlossen der Ukraine die Solidarität zeigen.
Was erwartest du denn jetzt eigentlich von den Spielen oder auch für die Spiele, eben jetzt gerade vom Hintergrund dieses Kriegs in der Ukraine?
Eine relativ schwere Frage. Wir versuchen natürlich hier, wir sind hier alle für den Sport und hoffen natürlich auf faire Wettkämpfe und auch, dass jeder Sportler seine Bestleistung zeigen kann oder auch abrufen kann und die natürlich nicht durch den Krieg in der Ukraine beeinflusst wird. Weil ich glaube, für jeden Sportler geht hier ein Traum in Erfüllung und da sollte auf jeden Fall für die Sportler an sich der Fokus drauf liegen. Aber natürlich bewegt es uns hier sehr.
Wie ist das denn eigentlich gewesen bei euch in den Athletendörfern? Wir haben gestern gehört vom Präsidenten des IPC, von Andrew Parsons, dass die Stimmung dort eskaliert sei und auch unhaltbar geworden sei. Das unter anderem hat dazu beigetragen, dass es eben nochmal eine Änderung in dieser Entscheidung gegeben hat. Kannst du das bestätigen, was die Stimmung in den Dörfern angeht?
Ich kann natürlich nur für das Dorf sprechen, wo ich gerade bin. Es ist eine angespannte Situation auf jeden Fall. Ich persönlich habe jetzt keinen Vorfall miterlebt, der zu einer Eskalation geführt hätte. Und ich glaube, allein auch deswegen, dass diese Entscheidung jetzt gekippt wurde, macht die Stimmung ein bisschen entspannter.
Bei den Olympischen Spielen vor ein paar Wochen haben wir auch viel berichtet über diese doch knallharten Quarantänemaßnahmen in China. Überhaupt eben auch über diese sehr streng abgeschottete Olympia-Bubble. Sind die Bedingungen für euch dann eigentlich genauso wie vor ein paar Wochen?
So wie ich das hinkriege, auf jeden Fall. Ich hatte jetzt nicht ganz den Einblick zu den Olympischen Spielen. Klar, man hat es aus den Medien mitbekommen, wie die Bedingungen hier sind. Und ich kann sagen, das ist auf jeden Fall so. Allerdings finde ich es nicht schlimm. Wir haben, ich glaube, stand gestern keinen einzigen Corona-Fall bei den Spielen hier. Und man sieht, dass dieses Konzept funktioniert. Und lieber fahre ich so ein strenges Konzept und kann die Spiele durchführen, wie ein lockeres Konzept zu fahren und sie dann absagen zu müssen.
Dann lass uns nochmal aufs Sportliche gucken. Du gehst ja in der Kategorie Paraski Nordisch an den Start, das heißt Paralanglauf und Parabiathlon. Wann geht's für dich richtig los? Wir haben ja eben schon mal von dir gehört, also eigentlich bist du gerade schon so in der Konzentrationsphase, ne?
Genau, ich starte morgen schon, deswegen eben nehme ich mich dann der Öffnungsfeier teil, weil wir einfach viel zu spät von Peking zurück wären, weil einfach die Reise ins Dorf zu uns sehr lang wäre. Und die Wettkämpfe natürlich in der Früh losgehen. Und dann habe ich gesagt, nehme ich daran nicht teil, dass ich eben fit für morgen für den ersten Wettkampf bin.
Und was heißt das? Wie fit bist du denn? Hast du Hoffnung auf eine Medaille?
Man wünscht sich natürlich. Also jeder kommt hierher und hat, glaube ich, den Traum, mit einer Medaille wieder nach Hause zu fahren. Aber es ist ein Traum. Man muss ganz klar einschätzen, andere Nationen haben viel trainiert, sind stark. Man muss am Ende einfach schauen, was auf der Ergebnisliste rauskommt. Ich wäre schon zufrieden, wenn ich mein perfektes Rennen sozusagen abliefern kann, dass ich mit meiner Leistung zufrieden bin und auch die Trainer mit meiner Leistung zufrieden sind. Und was dann an der Ergebnisliste steht, kann ich am Ende nicht beeinflussen, da auch die Konkurrenz natürlich nicht schläft.
Marco, dann drücken wir dir so oder so die Daumen, egal ob es jetzt dein Rennen wird, mit dem du einfach am Ende dann super zufrieden sein wirst oder ob es vielleicht eine Medaille wird. Mal schauen. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Eindrücke und für deine Zeit und toi toi toi.
Vielen, vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Every ordinary Russian has a close friend, a relative or someone they know who is now under bombardments in Ukraine.
Jeder Russe, jede Russin hat enge Freunde in der Ukraine, Verwandte oder Bekannte, die jetzt bombardiert werden, die sich in Kellern und Schutzbunkern verstecken. Und wenn man die Videos und Bilder aus den angegriffenen ukrainischen Städten sieht, das ist quälend und absolut traumatisch.
Haunting and shockingly traumatic.
Sagt Nikita aus Russland. Er heißt eigentlich anders, will aber anonym bleiben, weil er Angst hat, dass so eine Aussage Konsequenzen hat für ihn. Es ist Tag 9 des Kriegs in der Ukraine und die Kämpfe gehen weiter. In der Nacht vor allem rund um das Atomkraftwerk in Saporischja. Das ist mittlerweile unter russischer Kontrolle. Sabine Adler beobachtet für uns die Lage. Sabine, ExpertInnen zufolge geht aktuell keine Gefahr aus von diesem AKW. Es gibt allerdings die Befürchtung, dass Russland eben genau dieses AKW langfristig auch als Druckmittel einsetzen könnte oder auch andere. Wie ist die aktuelle Situation in Saporischja?
Also das ist tatsächlich wohl so, dass dieser Artilleriebeschuss heute Nacht auf ein Schulungsgebäude auf dem Gelände, das war eben nicht das Gelände, wo die Reaktorgebäude stehen, sondern wo sozusagen die Infrastruktur für die Mitarbeiter steht, dass dieser Artilleriebeschuss auf dieses Schulungsgebäude also nicht zu einer erhöhten Radioaktivität oder zu einer gefährlichen Zerstörung oder auch nur teilweise Zerstörung der Reaktorgebäude geführt hätte. Aber man muss sagen, die Mannschaft, die dort noch ist in diesem AKW, die ja ihre Arbeit machen soll, das sind weiter Ukrainer, auch wenn die russischen Streitkräfte jetzt dort das Kommando haben. Und das macht ja einen irren Stress auch auf so ein Team von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Denn wenn man sozusagen mit vorgehaltener Waffe zu seiner Arbeit gezwungen wird, dann ist das nichts, wo man noch wirklich einen kühlen Kopf bewahren kann, sich konzentrieren kann. Und auch von sowas geht durchaus eine Gefahr aus.
Es heißt, russische Truppen würden gezielt gegen die Infrastruktur der Ukraine vorgehen. Wo finden im Moment weitere Kämpfe statt?
Also nicht weit von Saporischja entfernt, in Mariupol. Das ist so 3 Stunden mit dem Auto über eine wirklich sehr schlechte Landstraße. Mariupol ist jetzt eingeschlossen von russischen Truppen, heißt es. Der Bürgermeister sagt, es gibt kein Wasser und keinen Strom mehr in der Stadt. Und das ist genau das, was du jetzt auch angesprochen hast. Es geht auf die Infrastruktur. Und das macht das dann natürlich noch mal so wichtig, dass so ein AKW zum Beispiel das Strom erzeugt, der dringend gebraucht wird, wenn jetzt gerade die Infrastruktur in Schutt und Asche gelegt wird, dann ist das alles doppelt schlimm. Dann muss man umso mehr herholen, weiter herholen, neu aufbauen. In Kiew gibt es Luftangriffe. Da hat mir eine Bekannte ein Video geschickt, das wirklich furchterregend ist. Da sieht man, wie heute vor einigen Stunden Jagdflieger über ihr Viertel gedonnert sind und Bomben abgeworfen haben. Und das war ziemlich nah bei ihr dran. Also die Menschen sind völlig verängstigt. Es heißt auch, dass in Kiew sich Truppen nicht mehr nur aus dem Norden nähern, sondern russische Einheiten möglicherweise aus Osten und Süden an die Hauptstadt rankommen könnten und sie eben vielleicht auch einkesseln.
Die USA und Russland haben eine Militärhotline eingesetzt. Welche Funktion hat die?
Ich muss gestehen, das weiß ich überhaupt nicht. Das höre ich jetzt zum ersten Mal.
Okay.
Eine Militärhotline höre ich jetzt zum ersten Mal. Sorry.
Es ist Aber überhaupt nicht schlimm. Es gibt so viele Informationen, Sabine. Wir erwarten auch überhaupt nicht, dass du minütlich alles checken kannst. Ich habe ja natürlich noch eine andere Frage. Dann machen wir mit der weiter. Bundeskanzler Olaf
Scholz.
Darf ich noch eine Ergänzung machen?
Klar. Eventuell, weil das finde ich nämlich auch ganz interessant. Da bin ich heute hängen geblieben. Das ukrainische Parlament hat heute eine Entscheidung getroffen. Demnach dürfen Vermögenswerte der Russischen Föderation und auch von russischen Staatsbürgern auf dem Territorium der Ukraine beschlagnahmt werden. Das ist etwas, das finde ich, das ist, trägt zur Beruhigung wahrscheinlich auch nicht unbedingt bei. So, jetzt du.
Genau, jetzt ich. Jetzt kommt noch eine Frage. Frage, die ich noch habe, gar kein Problem. Bundeskanzler Olaf Scholz hat ja heute mit Präsident Putin telefoniert. Darin soll Putin gesagt haben, dass es am Wochenende eine neue Gesprächsrunde geben soll. Das sagt auch die ukrainische Seite. Die letzten Gespräche haben zumindest ergeben, dass es humanitäre Korridore geben soll. Was ist denn von dieser nächsten Runde zu erwarten?
Diese humanitären Korridore sollen eingerichtet werden, aber wie man das macht, das weiß noch niemand. Da hat der ukrainische Präsident Zelensky eine Bitte an das Rote Kreuz weitergegeben, dass die vielleicht für die Sicherung dieser Korridore übernehmen. Und diese neuen Gespräche sollen am Wochenende stattfinden. Da gibt es einen denkwürdigen Satz von dem russischen Präsidenten Putin, der sagte, Russland sei offen für Verhandlungen, aber die Ukraine müsse alle Forderungen erfüllen. Das sind sozusagen die Ausgangsvoraussetzungen. Umgekehrt von ukrainischer Seite heißt es, dass es keine Zugeständnisse geben wird, die die territoriale Integrität und Freiheit der Ukraine irgendwie schmälern könnten. Also die Positionen sind denkbar hart.
Ja, und sie sind auch so, wie wir das schon eben in den vergangenen Tagen immer wieder gehört haben, kurz vor oder eben auch nach diesen Verhandlungen. Sabine, danke dir für diesen Überblick, Infos über die Ukraine von Sabine Adler.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Nur mal angenommen, ihr würdet folgende Situation mitbekommen. Ihr könntet zugucken, die Polizei verhört einen Mann und der Polizist sagt zu diesem Mann, pass auf, ich gebe dir einen Burger aus und du gestehst die Tat. Einverstanden? Ja. So in der Art hat das ein 15-Jähriger aus den USA erlebt. So erzählen es Martell Williams und sein Anwalt. 2 Tage lang hat er in einer Zelle gesessen, weil er einem Ladenbesitzer angeblich ins Gesicht geschossen haben soll. Und Martell Williams wäre fast für eine Tat angeklagt worden, die er nachweislich gar nicht begangen hat. Nur durch Zufall ist das Ganze aufgeflogen. Welche Probleme falsche Geständnisse verursachen können und ob so etwas auch bei uns passieren kann, NOVA-Reporter Stefan Beuting.
The officer said that multiple people came to him saying that it was me.
Dem 15-jährigen Martell Williams ist der Schock noch deutlich anzusehen. 2 Tage war er in einer Arrestzelle.
Wrongly accused of shooting a local dollar store employee in the face on February 4th.
Fälschlicherweise beschuldigt, so ABC News, einem Ladenverkäufer mit der Waffe ins Gesicht geschossen zu haben. Eine Überwachungskamera hatte die Tat gefilmt. Die Polizisten waren sich sicher, dass es Martell gewesen war. Sie sagten, es gebe Zeugenaussagen. Und Martell hat überhaupt keinen Schimmer, worum es überhaupt geht. Die Polizisten im Verhörraum erklären ihm, sag doch einfach, ich war's. Ich habe mich selbst verteidigt. Dann gibt's einen Burger und dann kannst du nach Hause gehen. Und Williams sagt okay. Geständnis gegen Fastfood. Unglaublich.
Mein erster Eindruck war, das ist natürlich typisch Amerika. Da laufen möglicherweise solche Dinge.
Udo Vetter. seit 30 Jahren Strafverteidiger, mit einer ersten guten Nachricht. Jemanden verhaften, dem Verdächtigen gar nicht sagen, worum es überhaupt geht und ihn dann zu einem Geständnis zu locken mit Fastfood und der Aussicht, nach Hause gehen zu dürfen, sowas gibt's hier zum Glück nicht.
Sowas Drastisches ist mir in dieser Form noch nicht untergekommen.
Was es aber sehr wohl bei uns gibt, das Missverständnis, dass ein Geständnis immer gleich die Schuldfrage klärt, dass Geständnisse immer wahr sind.
Ich gehe davon aus, dass mindestens 5-10% der Geständnisse, die letztendlich zu Verurteilungen führen, ich sag's mal vorsichtig, höchst problematisch sind.
Genauere Statistiken dazu gäbe es leider nicht, sagt Udo Vetter. Wäre aber wünschenswert. Gerade weil wir mittlerweile viel darüber wissen, unter welchen Umständen falsche Geständnisse entstehen und wie problematisch sie für unser Rechtssystem sind.
Polizeibeamte oder Staatsanwälte denken, der war es, ja, ihnen fehlen aber die Belege, ja, und dann wird da so ein bisschen drumherum gedoktert und dann wird eben auch gelockt.
Etwa damit, dass die Strafe mit einem Geständnis milder wird.
Und dann kommt es eben zu solchen falschen Geständnissen, also dass sich im Nachhinein herausstellt, so kann es gar nicht gewesen sein und derjenige, der eine Tat angeblich oder tatsächlich gestanden hat, war es nicht. Da gibt es allerdings vielfältige Ursachen dafür.
Wo waren Sie am 4.2. um 20.10 Uhr? Gibt es dafür Zeugen? Klar, wir kennen solche Fragen aus dem Tatort. Aber nur mal kurz vorgestellt, du sitzt da mit zwei Leuten gegenüber, die dich fragen, die vielleicht irgendwas Schlimmes vermuten, was du getan haben sollst, und du willst es nicht noch schlimmer machen. Diese Drucksituation, sagt Udo Vetter, ist der große Gamechanger. Es ist die Basis für viele falsche Geständnisse.
Nicht alle Menschen sind dem psychisch gewachsen und es gibt immer wieder Fälle, wo dann auch die Drucksituation angesichts einer falschen Beschuldigung so groß ist, dass die Menschen dann sagen, komm, dann gestehe ich das jetzt lieber, nur damit ich hier aus dieser Situation rauskomme.
Das Perfide daran, dieser Druck ist ungleich verteilt. Sprachliche Barrieren, falsche Hautfarbe, geringerer Bildungsgrad. All diese Dinge können den Druck erhöhen und damit falsche Geständnisse forcieren und solche Menschengruppen benachteiligen, die auch schon an anderen Stellen Benachteiligung erfahren. Und dann gibt es noch Menschen, die haben ihre ganz eigenen Gründe, ein falsches Geständnis abzulegen.
Nach der Erfahrung der letzten Jahrzehnte in meiner Praxis ist es auch so, es gibt auch immer mehr Menschen, die sozusagen auch es genießen, dass ihnen also Aufmerksamkeit entgegengebracht wird. Das ist ja sozusagen die justizielle Parallelwelt zu unserer Instagram-Mentalität, die wir heute haben. Hauptsache, das Selfie sieht gut aus, der Rest spielt keine Rolle.
Aufmerksamkeit um jeden Preis. Verrückte Welt. Kann ich mir persönlich ja überhaupt nicht vorstellen, so zu denken. Und Martell Williams anscheinend auch nicht. Aber apropos Insta und Foto. Es war ein Schnappschuss seiner Schwester, der ihn beim Basketball zeigte, mit Zeitstempel, der Martell Williams' Unschuld schließlich belegen konnte. Wenn wir als Gesellschaft nicht nur auf solche glücklichen Zufälle vertrauen wollen, dann sollten wir uns ganz konkret immer genau die Bedingungen anschauen, unter denen Geständnisse abgelegt werden. Und ganz allgemein, ihnen nie blind vertrauen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute ist, gucken nochmal nach, Freitag, der 4. März und das ist der Tag, an dem Stufe 2 in Kraft tritt, nämlich weitere Lockerungen bei den Corona-Schutzmaßnahmen. Das bedeutet zum Beispiel, dass in der Gastronomie wieder die 3G-Regel gilt. Verena von Keitz aus unserem Nova-Team, wie wirken sich diese Lockerungen denn ganz konkret bei uns im Alltag dann aus?
Also wie du schon sagst, es können jetzt wieder alle Leute ins Restaurant und ins Café, nicht nur die, die sich haben impfen lassen oder eine Corona-Erkrankung durchgemacht haben, denn auch ein tagesaktueller Schnelltest reicht, damit du ins Lokal kommst. Gleiches gilt auch für Hotelübernachtungen und auch für Sportangebote. Also überall ist wieder 3G möglich, die stehen jetzt wieder allen offen. An einigen anderen Orten bleibt es aber durchaus noch bei 2G bzw. bei 2G-Plus-Regelungen und mindestens die nächsten 2 Wochen, muss man sagen, zum Beispiel in den Diskos und Clubs, die heute wieder öffnen.
Also da braucht man dann weiter vollständige Impfung und Test.
Genau, das ist von Land zu Land unterschiedlich. In einigen Bundesländern wie Bayern und Sachsen-Anhalt, da heißt 2G plus für die Clubs, dass du 2-mal geimpft oder genesen sein musst und zusätzlich einen tagesaktuellen negativen Test dabei hast. Mit einer dritten Impfung brauchst du dann keinen extra Test noch mitzubringen. In Nordrhein-Westfalen zählt die dritte Impfung aber zum Beispiel nicht als Testersatz. Da müssen alle, die rein wollen, zusätzlich noch einen tagesaktuellen negativen Schnelltest vorlegen.
Und wie ist das dann mit der Maske drin? Muss man die dann aufziehen oder nicht? Ist das ohne Maske?
Ja, da muss man sich auch tatsächlich informieren, was in dem eigenen Bundesland so vorgesehen ist. In manchen Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen oder Sachsen, da brauchst du keine Maske mehr im Club. In anderen wie Hamburg und Niedersachsen, da darfst du die Maske nur beim Tanzen oder beim Sitzen abnehmen. Das ist dann so ein bisschen ähnlich wie im Restaurant. Mhm. Ne? Da gilt ja weiterhin auch im Restaurant, dass Masken getragen werden müssen, überall, außer wenn du am Platz sitzt. Und es ist auch unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland, was für Masken wo vorgeschrieben sind. Also ob medizinische Masken ausreichen oder ob es FFP2 Masken sein müssen. Da gibt es tatsächlich überall noch Unterschiede. Und wenn man nochmal guckt, größere Veranstaltungen sind ab heute auch wieder möglich. In Innenräumen mit maximal 6.000 Leuten und im Freien mit maximal 25.000 Leuten.
Ja, und das alles natürlich, obwohl die Inzidenz ja immer noch echt hoch ist.
Ja, muss man sagen. Also das RKI meldet heute eine bundesweite 7-Tage-Inzidenz von fast 1200. Das ist höher als noch vor einer Woche. Zudem hat sich ja auch gerade sozusagen die neue Variante von Omikron BA2 aufgemacht, sich ein bisschen auszubreiten. Die ist infektiöser, was dazu eben auch führen kann, dass eine infizierte Person im Durchschnitt mehr andere ansteckt. Also die Zahlen sind einfach immer noch sehr hoch. Und das sollte man sich schon klar machen beim Umgang mit den Lockerungen. Also selbst 2G+ ist ja nicht sicher, weil viele der Schnelltests, wie eine aktuelle Studie gezeigt hat, eine Infektion mit Omikron gar nicht anzeigen. Und am sichersten muss man einfach sagen, ist immer noch drin Maske tragen, idealerweise FFP2.
Und deswegen hören wir auch immer wieder, dass diese Tests eben auch kein Freifahrtschein sind, dass man eben weiterhin auch vorsichtig sein soll. Ja. Heißt, wenn du die Masken gerade nochmal angesprochen hast, von denen sollten wir uns auch nicht so schnell verabschieden.
Genau, das sagen auch viele ExpertInnen, dass FFP2-Masken Infektionen einfach sehr gut verhindern und als Maßnahme weiter genutzt werden sollen. Das gilt auch für den kommenden Sommer, wie Virologe Christian Drosten in seiner letzten Podcast-Folge vom Coronavirus-Update gesagt hat.
Draußen alles gut, alles kein Thema und man kann ja zum Glück auch viel draußen sein im Sommer. Aber jetzt also einen dicht gepackten Raum ohne jede Maßnahme, da wird man sich im Sommer auch die Infektionen holen.
Genau, man hat ja mal so ein Gefühl, ach Sommer, da ist alles easy, da sind irgendwie die Infektionszahlen weiter unten. Aber das ist dieses Jahr halt einfach nicht so. Die Infektionszahlen werden viel höher sein in diesem Sommer als noch im letzten Sommer. Und deswegen muss man halt weiterhin ein bisschen aufpassen.
Ab heute gibt es weitere Lockerungen der Corona-Auflagen. Verena von Keitz hat euch einen Überblick gegeben und eingeordnet, was das heißt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Tesla made in Germany. Der US-Hersteller will in Grünheide in Brandenburg Elektroautos produzieren, eigentlich schon seit dem vergangenen Jahr. Und die Fabrik steht auch schon zu großen Teilen. Was bisher gefehlt hat, war eine Genehmigung des Landesumweltamts für den Bau. Zumindest diese Hürde hat Tesla heute genommen. Jan Bungertz aus der Nachrichtenredaktion. Können jetzt die ersten Elektroautos in der Gigafactory hergestellt werden?
Ja, ganz so weit ist es noch nicht. Dafür braucht Tesla noch eine Betriebsgenehmigung. Das war eine umweltrechtliche Prüfung des Baus, also quasi Baugenehmigung, auch wenn die Fabrik, was es gesagt, eigentlich schon fast fertig ist und teilweise auch schon Testbetrieb läuft. Aber natürlich ist diese umweltrechtliche Genehmigung heute ein sehr wichtiger Erfolg für Tesla. Der US-Hersteller hatte vor gut 2 Jahren erstmal mit vorläufigen Genehmigungen angefangen, die Fabrik hochzuziehen auf eigenes Risiko. Tesla wollte einfach nicht abwarten, bis die deutschen Behörden wirklich alles komplett durchgeprüft haben. Das ist natürlich auch sehr aufwendig bei so einem Mammutprojekt. Dazu kommt, dass Tesla zwischendurch noch eine eigene Batteriefabrik für Grünheide nachgeschoben hat. Auch ein Grund, warum die Genehmigung eben bis heute auf sich warten ließ, neben hunderten Einwänden von Gegnerinnen und Gegnern des Projekts.
Worum ging es denn bei diesem Verfahren konkret?
Ja, da wird geprüft, welche Auswirkungen die Tesla-Fabrik auf die Umwelt hat. Klar, Auswirkungen generell lassen sich nicht vermeiden, wenn man eine Fabrik in einem Wald- und zum Teil auch Wasserschutzgebiet baut. Mal abgesehen davon, dass für den Bau ja viele Bäume gefällt wurden und wofür dann 30 Kilometer weiter neue gepflanzt werden. Mit der Genehmigung jetzt werden Tesla aber noch etliche Auflagen in anderen Bereichen gemacht, insbesondere Maßnahmen gegen Luft- und Wasserverschmutzung. Da müssen Messgeräte betrieben werden von Tesla und der Hersteller muss natürlich dann Grenzwerte einhalten. Und erst wenn alle Auflagen erfüllt werden, dann gibt es letztlich die Betriebserlaubnis und in Brandenburg können E-Autos gebaut werden. Das könnte dann in ein paar Wochen soweit sein.
Also Tesla hat einfach Großes vor in Grünheide, ne?
Ja, also pro Jahr sollen da bis zu 500.000 Autos produziert werden. Zum Vergleich, weltweit hat Tesla letztes Jahr gerade mal doppelt so viele, knapp 1 Million Autos ausgeliefert. Und auch im Vergleich zu anderen Autofabriken ist das schon eine Hausnummer. Geplant ist, dass in Grünheide 12.000 Menschen Arbeit finden. Schon jetzt sind es 3.000. Und darüber freut sich auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke heute bei der PK zur Genehmigung.
Ich glaube schon, dass der heutige Tag für Brandenburg ein großer Schritt in die Zukunft bedeutet.
Ja, neben den Arbeitsplätzen und der wirtschaftlichen Entwicklung der Region verweisen Befürworter der Fabrik eben auch darauf, dass Tesla ja ein Pionier der Elektromobilität ist und E-Autos, die werden auch für den Klimaschutz gebraucht.
Seit dem Bau gibt es eigentlich auch Kritik eben an dieser Tesla-Fabrik. Du hast es eben schon mal kurz angesprochen. Aktuell geht es noch um den Wasserverbrauch, ne?
Ja, da waren die ersten Zahlen, die Tesla vorgelegt hatte, auch wirklich schon sehr hoch. Rund 3 Millionen Kubikmeter Wasser im Jahr bei Vollauslastung der Fabrik. Das wäre deutlich verschwenderischer als andere Autohersteller gewesen. Inzwischen ist man auf 1,2 Millionen Kubikmeter runter als realistischen Wert. Und das halten unter anderem auch die Grünen im Bundestag nicht mehr für ein Problem in der Region. Trotzdem, vor dem Verwaltungsgericht Frankfurt-Oder läuft noch eine Klage von Umweltschützenden gegen eine allgemeine wasserrechtliche Genehmigung, die eben auch das Tesla-Werk betrifft. Unter anderem die Landesregierung glaubt aber nicht, dass das die Fabrik noch verhindern wird.
Heute hat es einen wichtigen Erfolg gegeben für Tesla, das Okay für die Fabrik in Grünheide bei Berlin. Wenn alle Auflagen erfüllt werden, darf Tesla dort bald E-Autos produzieren. Infos für euch von Jan Bungartz.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.